Ja, es wird französisch heute in dieser Stunde. Ich freue mich sehr, mit euch diese Stunde zu bestreiten, denn es ist was ganz Besonderes für mich. Ich habe mal wieder die Videospielkeule rausgeholt und da gibt es quasi ja, die ideale Chance für mich, da richtig einzugreifen, denn ein neues Videospiel, was auf den Markt gekommen ist, dessen Musik wir hier gerade im Hintergrund hören, ist ja nicht ganz Indie-Videospielmusik. Das hatte ich ja so ein bisschen als Start dieses Konzeptes gehabt. Es ist zwischen Indie und ja, großen Studios anzusiedeln. Man nennt es auch in Videospieljargon ein Double-A-Titel. Also Triple-A-Titel sind sowas wie Assassin's Creed oder Call of Duty, die ganz, ganz großen Titel. Und dann gibt es die Indie-Spiele, die von ein oder zwei Personen in einem kleinen Eckchen komplett unabhängig produziert wurden. Und dann gibt es solche Projekte wie Claire Obscure, Expedition 33, dessen Soundtrack wir hier gerade hören und über den es heute den ganzen Tag, also die ganze Stunde natürlich nur zum Glück, gehen wird. Da ist nämlich so viel drinne, das ist eine fantastische kleine Wundertüte. Dieser Soundtrack, dieses Spiel, alles, was mit diesem Projekt zusammenhängt. Das sind ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter. Ubisoft, eine der ja, kleineren AAA-Publisher bis vor kurzem noch. Und ja, die Geschichte von Ubisoft werden wir hier nicht aufrollen. Da könnt ihr gerne mal googeln, wenn ihr interessiert seid. Aber die sind kein toller Schuppen gewesen. Und somit umso besser, dass ein paar talentierte MitarbeiterInnen dort was Neues aufgemacht haben und deren erstes Projekt oder großes Projekt, Sandfall Interactive nennen sie sich in ihrer Neuformierung, ist Claire Obscure Doppelpunkt Expedition 33. Also ein Titel, der ja eine Handvoll ist an Titel. Und was sich dahinter verbirgt, will ich gar nicht so weit aufdröseln, weil das Spiel auch viel davon lebt, dass es so enigmatisch ist, dass die Story so nach und nach erst aufgeblättert wird und man ja erstmal noch ziemlich im Dunkeln gelassen wird als Spieler, als Spielerin. Und deswegen möchte ich es eigentlich auch so handhaben, nicht allzu viel über die Haupthandlung zu verlieren und mich mehr auf die Musik zu konzentrieren und auf die Charaktere. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist der erste Song aus dem Soundtrack, heißt Alicia und enthält auch schon ganz viele kleine Tipps und Mystery-Hints bezüglich der Narrative, denn der Name Alicia wird erst ganz spät im Spiel für euch relevant und die Musik, die Lyrics, die wir vorhin gehört haben, sind eine halbwegs ausgedachte Sprache aus dem Spiel und enthalten auch viele Clues und ja, kleine Tipps zur Handlung, die man sonst noch nicht wüsste. Aber wir fangen erstmal ganz von vorne an. Wir sind am Anfang des Spiels in der Haut von Gustave. Gustave ist in Lumière. Lumière ist die einzige Stadt, in der es noch Menschheit gibt, denn vor einer Weile, insgesamt, wenn man 33 von 100 abzieht, hat man es ungefähr so viele Jahre. Es ist schon nur Lumière, denn die Stadt Lumière schaut hinaus auf einen Kontinent, der voller schlimmer Monster ist, die die Menschheit angreifen wollen. Und allen voran hat vorne diese Welt einen Monolithen, auf den sie ständig gucken müssen, vor dem eine riesige Frau mit ja, langen Haaren, die ihr Gesicht verdeckt, sitzt, dagegen angelehnt und über ihr steht die Zahl 33 und jedes Jahr steht sie auf und schreibt eine neue Zahl hin, die eine Zahl weniger ist und alle Leute, die so alt oder älter sind, verschwinden einmal im Jahr. Das nennt sich die Gommage und in dieser Gommage verschwinden alle diese älteren Leute, in Staub lösen sie sich auf und deswegen ist dieser Expeditionsauftrag natürlich klar. Die überbleibenden Menschen in Lumière wollen natürlich diese, wie sie sie nennen, die Paintress, die Malerin, aufhalten, diese Zahl weiterhin runterticken zu lassen. Und deswegen gibt es jedes Jahr eine Expedition auf den harschen Kontinent, wo alles einen angreift, in der Hoffnung, dass die Menschheit irgendwann das stoppen kann. Und es ist allerhöchste Eisenbahn, wenn man guckt, 33, so alt ist das nicht. Da, ja, gibt es dann spannende Szenarien, in denen Eltern kalkulieren müssen, ob sie überhaupt Kinder haben wollen, wie, wenn sie Kinder haben, damit umgehen, dass es halt eine sehr kurze Zeit mit ihnen sein wird. Aber gleichzeitig natürlich auch wichtig für das Bestehen der kleinen Form von Menschheit, die dort in dieser Welt existiert ist. Und genau, das Spiel fängt quasi an in dieser Gommage. Wir kriegen einen Einblick. Unser Hauptcharakter hat eine Significant Other, eine romantische Beziehung mit einer Person, die betroffen ist von der Gommage und sagt ein letztes Goodbye zu dieser Person. Es ist sehr emotional. Und dann ist es aber auch bald schon soweit, dass wir aufbrechen müssen für unsere Expedition 33. Deswegen verbleiben wir noch einmal in dieser Stadt, in der noch alles in Ordnung ist oder relativ. Wir haben gerade ganz viele Leute sich in Staub auflösen sehen. Also so in Ordnung ist es dann auch nicht. Aber zumindest werden wir nicht die ganze Zeit angegriffen in Lumière, der Stadt. Deswegen hören wir noch den Song Lumière.
Dim, dam, dadilam, vacam, s'en va dans l'oubli éternam. Et Gustave, dom guardiam, dilim, dilililam, l'outes sera dolilam, seram. Dim, dim, dadadadim, dim, dadadadim, dadilam. Da-da-da-dim-dim-da-da-da-dim-da-di-dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à se renoir griffera. Clair, obscur, trouble de rature, trouble rare et fait. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans aile. Clair, obscur, des gros pas tu trouveras sans elle. Oh, clair, obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Trouble de rature courbera et fait. Clair obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair obscur, trouble de rature courbera et fait. Clair obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle.
Tu trouveras sans elle.
Ja, das war Lumière, die Stadt, in der wir starten bei Claire Obscure Expedition 33. Ein Titel, der eine Handvoll ist, eine Mundvoll ist, der aber ja ein gute passender Titel irgendwie auch ist, weil er so vollgeprofft ist mit Ideen und Konzepten wie das Spiel selbst. Und die Musik ist ein zentraler Punkt davon, das muss man sagen. Deswegen bietet sich diese Stunde an, deswegen freue ich mich, diese Stunde zu machen, weil dieses Spiel auch so sehr von seiner Musik lebt. Wir haben jetzt den ersten Modus der Musik kennengelernt, so französisch-orchestral möchte ich es mal bezeichnen. Die zentrale Stimme hier, eine Artistin, die ich euch später noch verraten werde. Jetzt möchte ich aber erstmal ein bisschen Luft machen für den Komponisten, den zentralen Kreativen hinter dieser Musik. Lorien Testard heißt er und jetzt kommt der verrückteste Teil. Er hat noch nie vorher ein Videospiel, Soundtrack, Videospielmusik allgemein komponiert gehabt davor. Der Produzent des Spiels ist auf ihn aufmerksam geworden über Soundcloud und hat ihn einfach angehauen, ob er da Lust zu hatte. Und hatte er. Und jetzt ist es, ja, wenn man der Videospielpresse und der Öffentlichkeit allgemein Glauben schenken darf oder sich die YouTube-Zahlen der Soundtrack-Songs anguckt, hat er das ziemlich gut gemacht. Hat einen ziemlichen Hit gelandet. Die Leute lieben diesen Soundtrack, mich eingeschlossen. Und er funktioniert für dieses komische Spiel total gut. Denn er hat noch viele, viele andere Modi, die wir gleich entdecken werden, außerhalb dieser ja sehr kontemplativen, sehr ruhigen Form, in der er am Anfang einen in diese Welt einführt. Was ich auch noch interessant und spannend zu erwähnen finde, ist, dass der Soundtrack so erfolgreich war, dass er sogar gechartet ist. In den britischen Musikcharts ist er zum Beispiel bis auf Platz 6 der Official Soundtrack Charts und auf Platz 13 der Official Album Download Charts sogar gelandet. In den Vereinigten Staaten, in den Billboard Charts, hat er sogar den ersten Platz bei Classical Albums und Classical Crossover Albums ergattern können. Platz 13 bei den Soundtracks und Platz 31 bei den Digital Albums at Large, was auch crazy ist, wenn man sich überlegt, wie viel Musik in Amerika runtergeladen wird und dass dann ein Videospiel-Soundtrack so hoch in die Chart-Gefilde kommt, sagt, glaube ich, auch schon viel über diesen Soundtrack aus. Aber genug Meta-Narrative, lass uns zurückkehren zu unserem Abenteuer, unserer Expedition, denn Gustav und seine Freunde sind jetzt bereit für die Expedition, sind bereit loszustechen ins Unbekannte, in den unbekannten Kontinent und machen das auch und landen dann am Strand mit ihrem Boot, setzen sich quasi fest dort, also starten ihr Abenteuer auf den Kontinent und in dem Moment, und jetzt müsst ihr euch vielleicht kurz die Ohren zuhalten, wenn ihr das Spiel komplett blind spielen wollt. Gut, ich habe euch jetzt ja schon ein bisschen zum Grundsetting erzählt in Lumière, aber euch wird noch öfters der Teppich unterm Boden weggerissen, was die Narrative angeht. Deswegen würde ich sagen, das passiert alles noch in den ersten ein, zwei Stunden des Spiels, je nachdem, wie schnell ihr fertig seid mit Lumière. Das ist ein sehr kurzer Teil des Spiels. Deswegen verrate ich euch, was passiert, wenn die Expedition dann doch, aufbricht und ankommt im neuen Kontinent. Sie werden begrüßt von einem alten Mann. Was? Alter Mann? Ich habe gedacht, die sind alle tot. Ja, das ist das erste Mysterium, mit dem wir konfrontiert werden. Das erste offene Mysterium, sag ich mal. Der alte Mann hat einen Gehstock, hat einen Anzug an, sieht ganz schön proper aus und fängt sofort an, die ganze Expedition wegzumetzeln. Der hat mit seinem Gehstock irgendwelche Magiekräfte und enthauptet sofort den Anführer der Expedition. Wir werden also erstmal komplett rausgeschockt aus den Geschehnissen mit Gustav und seinen Freunden. Und mit Gustav müssen wir dann erst einmal reißaus nehmen, uns verstecken und verarbeiten, dass wir gerade ganz viele unserer FreundInnen verloren haben und uns neu gruppieren. Und so starten wir in diese neue Welt mit absolut Terror in unseren Augen und einem depressiven Ton, mit dem wir starten. Ja, Gustav ist verstört ohne Ende, aber hat halt auch diesen Ethos in Lumière eingebläut bekommen, der auch immer mal wieder wiederholt wird in den Dialogen. Wenn einer von uns fällt, dann gehen wir natürlich weiter. Die Expeditionen gibt es schon viele Jahre und alle sind bisher nicht zurückgekehrt. Aber dieser kollektive Einsatz der Bevölkerung von Lumière, der restlichen Menschheit, ist das, was uns am Laufen hält und das, was die Hoffnung aufrechterhält, dass irgendwann keine neue Zahl mehr runtergeschrieben wird und die Zahl nicht mehr runtergeht und alle irgendwann länger leben dürfen als nur, wie es jetzt ist, 33 Jahre. Und ja, so fangen wir dann an, in diese komplett neue Welt zu gehen. Und diese komplett neue Welt ist auch wirklich komplett anders. Also alle, man sagt in der Videospieljargon Biome, also alle Areale, alle Gebiete sind sehr unterschiedlich designt, sehr bunt und außerirdisch wirkend. Und auch die Monster sind alle sehr außerirdisch wirkend. Die heißen Nevrons und sind eigentlich, ja, willenlose Killing Machines. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, die sind dann so weiß angemalt und mit denen kann man dann auch interagieren. Und es gibt auch noch ein paar andere Kreaturen, die nicht feindlich sind, da kommen wir auch noch zu. Aber erst einmal will uns alles angreifen und da kommen wir dann in das unglaublich geile Kampfsystem von Clair Obscur, was auch so ein bisschen Räder neu erfindet. Da kommen wir gleich zu. Jetzt hören wir aber erst einmal, wie das sich anmutet, wenn man aus der normalen Videospiel-Rumlauf-Dynamik in einen Kampf wechselt, der dann rundenbasiert ist und in dem auch die Musik sich ändert. Einer der ersten richtig geilen Songs zu Gegnern ist vom Gegner Goblu. Also die Namen sind auch alle ein bisschen einzigartig und eigenartig. In dem Areal, in dem Biom Flying Waters. Also Flying Waters ist auch wirklich Programm. Da sind überall, also man ist quasi in Wasser und um einen herum schwimmen Fische und alles. Aber man kann halt atmen und es ist irgendwie, ja, alles ein bisschen freaky, ein bisschen trippy. Und genauso ist auch die Musik, die mich total abgeholt hat und für mich dieses Spiel von spannend, interessant zu, oh, ist das geil, hochgehoben hat. Und das hören wir jetzt. Flying Waters, Go Blue. Ja, das war GoBlu in der Area Flying Waters. Also jetzt, spätestens jetzt, solltet ihr gemerkt haben, was da alles hintersteckt, dass das nicht nur ein Soundtrack ist, sondern quasi, ja, je nach Areal, je nach Entwicklung der Story und der Gefühle der Charaktere sich halt auch total wandelt über die Zeit und über die Teile des Kontinents, auf denen wir uns bewegen in Clair Obscur. Und ja, das ist einfach geil. Das ist toll. Man freut sich jedes Mal, wenn man auf ein neues Areal trifft und dann auf einmal wieder die Musik wieder was ganz anderes bietet. Und ich hatte euch aber auch versprochen, dass wir kurz darüber reden, warum das Ganze auch so spaßig zu spielen ist. Denn bisher hören wir nur über Musik und Dialoge und Charaktere und alles davon ist schön und gut, aber dann hätte man auch einen Film machen können. Ne? Also Videospiele sollen ja im Idealfall vor allem die interaktive Komponente mit sich bringen. Und das macht dieses Spiel auf eine ganz neue Art und Weise. Oder ganz neu ist vielleicht auch wieder eine Sache, womit ich ins Fettnäpfchen trete. Denn natürlich bedienen sie sich aus verschiedenen Nähkästchen, aus verschiedenen Traditionen der Videospielindustrie, des Videospieldesigns. Und eins davon, wahrscheinlich das größte davon, sind die klassischen JRPGs, die klassischen japanischen Rollenspiele der, ich sag mal, 90er bis frühen 2000er. Rundenbasierte Rollenspiele, in denen man eine Party an Charakteren hat, die alle unterschiedliche Gimmicks haben, unterschiedliche Kapazitäten, Vorlieben, wie sie kämpfen und die man dann kombinieren muss und verschiedenste Synergien miteinander verwenden muss, um ja einen Mehrwert rauszuschlagen, stärker zu sein und am Ende die Monster zu besiegen. Und das Spiel macht genau das. Jeder der Charaktere, die man bedient, haben ein anderes, leicht angepasstes Kampfsystem, andere, ich sag mal, Hebel, die greifen in der Kampfsystematik als Ganzes. Aber es ist rundenbasiert. Rundenbasierte Kampfsysteme sind ein bisschen aus der Mode gefallen. Außerhalb von Japan gibt es sie eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ein prominentes Beispiel, was rundenbasierte Spiele so ein bisschen zurück in den Mainstream gehievt hat, ist Persona 5 Royal. Das ist ein Riesentitel gewesen, ein wunderbarer Titel, aber halt auch ein sehr japanischer Titel. Also jedes Persona-Spiel sehr Teenager-lastig, sehr Alltags-Simulator-lastig. Man teilt sich quasi die Zeit ein zwischen Monsterkämpfen und Highschool-Drama. Das ist bei Clair Obscur nicht so und das ist sehr erfrischend, denn die meisten JRPGs sehen unsere Charaktere in sehr jungen Rollen, Teenager und ähnliches. Und hier in Clair Obscur gibt es eigentlich nur eine minderjährige Charakterin und die meisten sind einfach erwachsene, richtige, vollgeformte Menschen und das ist auch erfrischend einfach mal. Und funktioniert unglaublich gut, weil sie dann halt auch ganz andere Formen von Dialoge miteinander halten können. Aber ich schweife schon wieder ab vom Kampfsystem, was ich euch erzählen wollte, das so toll ist. Also wie gesagt, verschiedene Charaktere haben verschiedene Dynamiken. Sie haben irgendwelche Spezialattacken, die sie aufladen müssen oder irgendwie vorher vorbereiten und so weiter. Und alles geht der Reihe nach. Also je nachdem, wie schnell dein Charakter ist, so schnell ist er dann in der Reihenfolge dran. Und irgendwann ist dann der Gegner dran und dann sind wieder alle deine Charaktere dran. Und so geht es immer weiter. Und du kannst dir dann aussuchen, willst du angreifen, willst du heilen, willst du, weiß ich nicht, irgendwas vorbereiten. Alles mögliche, Statuseffekte deinem Gegner oder deinen Kameraden irgendwie auferlegen. All das ist möglich. Auch all das soweit ist dasselbe, wie es schon immer war, mit japanischen RPGs oder RPGs allgemein auch bis zu einem gewissen Punkt, auch wenn, wie schon gesagt, das rundenbasierte Kämpfen inzwischen im westlichen Raum vor allem eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Alles ist in Real-Time, also man schwingt das Schwert in der Hand, so wie es auch wirklich geschwungen wird und man überlegt sich vorher nicht, ich schwinge zuerst das Schwert und dann trinke ich meinen Trank und dann schwinge ich nochmal das Schwert und so weiter. Nee, alles ist in Reaktionszeit bemessen und das ist auch sinnvoll, denn das macht das Spiel natürlich dynamischer und du bist mehr im Spiel drinne, wenn du auch wirklich Teil hast am Kampf in Echtzeit und nicht nur vorher überlegst, wie auf einem Schachbrett, das muss passieren, damit der Gegner besiegt wird. Und jetzt kommt der clevere Teil, in dem Clair Obscur rundenbasiert und Echtzeit verbindet, denn sobald die Gegner dann angreifen, ist es fast wie ein Rhythmusspiel, dass sie eine Kette an Angriffen haben, die der Spieler theoretisch alle kontern kann. Also wenn man genau in dem Moment, wo die Waffe oder der Lichtstrahl einen treffen würde, die Taste zum Parieren drückt, dann kontert man diesen Angriff mit einem Gegenangriff. Also je nachdem, wenn es dann, sag mal, drei Angriffe sind und man kontert all diese drei Angriffe hintereinander perfekt, was nicht so einfach ist, denn es gibt ein sehr kurzes Zeitfenster nur, in dem man das machen kann, dann, dann kann man zurückangreifen und kriegt gleichzeitig auch noch Angriffspunkte, die so eine Währung sind, mit der man dann wirklich Angriffe und stärkere Angriffe machen kann. Also es ist unglaublich ergiebig, wenn man gut parieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach nur auszuweichen. Da gibt es dann keine Bonuspunkte, aber es ist ein bisschen, es ist verzeiht einem mehr. Also man hat ein längeres Zeitfenster zum Ausweichen, als man zum Parieren hat. Deswegen bietet es sich zum Beispiel an, zuerst den Gegnern auszuweichen, bis man weiß, wie die Angriffsketten aussehen, welches Timing man haben muss. Und wenn man sich dann halbwegs sicher fühlt, kann man versuchen, sie alle zu parieren und am Ende ohne Schaden davon zu kommen. Wenn man nämlich nur pariert, kriegt man auch keinen Schaden. Aber wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Es ist ein echt hartes System. Die Leute, die From Software-Spiele gespielt haben, lustigerweise, auch ein Steckenpferd von mir und von vielen Videospielern, wissen um die harten Fenster für diese Parierfunktion. Sekiro ist eines dieser Spiele, die dadurch hervorsticht, dass man halt quasi 10-mal hintereinander im richtigen Rhythmus parieren muss, damit man überhaupt einen Schlag reinkriegt und so weiter. So schlimm oder so fordernd, das ist schlimm, wir wollen ja nicht urteilen, ist Clair Obscur nicht. Man kann in der mittleren Schwierigkeit auch gerne mal ein paar Schläge abkriegen, das ist gar nicht so fatal. Aber jedes Mal, wenn man das mit dem Parieren schafft, ist es natürlich ein unglaublich gutes Gefühl, weil man das Gefühl hat, man hat wirklich den Kampf rumgerissen, das Zepter rumgerissen. Dieser Gegner haut einem die Hälfte des Lebens weg mit jedem Hit. Der macht drei Hits. Ich bin gleich schon mit der ganzen, mit allen drei Charakteren hier dem Tode nah und dann auf einmal pariere ich irgendwie 3-4 Stück am Stück, Angriffe am Stück und zack, kann ich das Zepter rumreißen, kann wen wiederbeleben, hab die Zeit und die Angriffspunkte, um nochmal einen großen Angriff zu machen. Und ja, das ist dynamisch ohne Ende, macht richtig viel Spaß und ist so ein bisschen, ja, eine Neuerfindung von Sachen, die eigentlich schon total etabliert sind. Und das ist wieder eine der Aspekte, in denen dieses Spiel mich positiv überrascht hat. Aber jetzt habe ich schon wieder so viel am Stück gelabert und wir haben noch so viel Musik, die wir euch spielen wollen. Deswegen hören wir jetzt als nächstes In Lumière's Name. We'll be right back. sehr französisch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum oder was ist denn jetzt das wieder für ein Song gewesen? Ja, das ist nochmal eine eigene Geschichte für sich, denn den Song kann man theoretisch schon ganz früh im Spiel haben, schon in Lumière, bevor man überhaupt aufbricht. Aber nur, wenn man hinter der richtigen Ecke guckt, denn da ist ein riesiger Pantomime, Cartoon-Figur-artiger, eine Marionette am Start. Ein Pantomim-Marionette, die einen angreift und sich eine Barriere natürlich aus unsichtbarer Mauer aufbaut, wie das für Pantomime so üblich ist in Popkultur. Und natürlich auch wieder eine augenzwinkernde Connection zur französischen Entstehungsgeschichte dieses Spiels ist. Und ja, ich finde, der Musik merkt man es auch ein bisschen an. Sie hat so dieses, ja, weiß ich auch nicht, französische, weirdly, vaguely French. Und diese komischen Gegner, die entdeckt man dann im Laufe des Spiels immer mal wieder. Und dann kommt natürlich auch immer wieder diese Musik zurück, nachdem man sie Ewigkeiten nicht gehört hat. Aber das ist nicht die einzige komische, marionettenartige Kreatur, die wir im Laufe des Spiels kennenlernen. Ein anderer wichtiger Teil in meinen Augen des Spiels sind die Weird Little Guys oder Big Guys. Hauptsache halt nicht normale Größe Guys. Auch wenn der erste von ihnen halbwegs humanoide Dimensionen hat. Er heißt Monoko und er ist einer der Jestrals. Die Jestrals sind die von mir vorhin schon angeteaserten Kreaturen, die nicht direkt feindlich gesinnt sind, die zwar auch kämpferisch sind, die immer mit einem kämpfen wollen, wenn man sie trifft, die aber nicht sinnlos und dialoglos auf einen zugehen, auf einen eindreschen, sondern halt zumindest ein gewisses Level an Consciousness, an Selbstbewusstsein entwickelt haben und deswegen mit uns interagieren können. Und die sind lustig, das muss man auch sagen. Sie sind so holzpuppenartig, wenn man sich diese Holzpüppchen, die man so für Statuenkreationen nimmt oder so, für Aktbilder oder so, diese kleinen Holzdinger, die man so, wo man die Arme und Beine bewegen kann, so ähnlich so ein bisschen als Grundgerüst. Und dann haben sie noch ganz wichtig, prominent, so eine Art wie die Centurion-Leute aus dem römischen Reich, diese Bürste auf dem Kopf. Anstatt von Haaren haben die so rote Bürsten auf dem Kopf. Und ja, die sind lustig, die sind leicht, die sind Sidekick-Material, sag ich mal. Wir treffen zuerst einen ganz kleinen, die reden so ein bisschen wie Minionies. Weiß nicht, ob das den Leuten ein Begriff ist. Also das, was diese gelben Kreaturen aus den Illumination-Animationsfilmen reden, Banana und so weiter. Die haben so eine Hamsterstimme zum Teil und reden in dieser komischen Form. Es gibt allerdings auch welche, wie diesen, den ich gerade erwähnt habe, Monoko, der uns als Truppe dann auch näher kennenlernen wird, der ein Freund wird, ist für die Charaktere. Und er hat auch einen eigenen Soundtrack. Also sobald wir ihn kennenlernen, muss er uns natürlich zum Kampf herausfordern. Das ist so ein Ding, was die Jestrals machen. Eine lustige Dynamik, die das Spiel mit einführt mit den Jestrals, ist, dass die Jestrals auch unsere Händler sind. Also wenn wir unterwegs sind, treffen wir sie immer mal irgendwo und sie haben neue Items für uns zu verkaufen. Und um die richtig geilen Items von ihnen kaufen zu dürfen, muss man sie aber im Kampf besiegen. Also diese Kämpferischkeit, die können sie dann einsetzen als zusätzliches Gameplay-Element in Shops, die ja sonst eigentlich eine ziemlich einseitige Beziehung sind. Der hat das Zeug, du kannst kaufen, verkaufen vielleicht noch und brauchst die Kohle, um zu kaufen und damit hat sich's, dann kannst man vielleicht noch mit ihm reden. Aber die Möglichkeit halt, den zu besiegen, gegen ihn zu kämpfen, auch dann mit einer Person nur, dir also so ein bisschen einen Champion rauszusuchen, für diesen Kampf mit ihm dann zu gewinnen oder ihr und dann am Ende das besondere Item kaufen zu dürfen, das ist nochmal eine total tolle Videospiel-Idee, die ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe. Gab es bestimmt schon in irgendeiner ähnlichen Form schon mal irgendwo. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Spiel überall das Rad neu erfindet, aber wieder so ein kleines Element. Und Monoko ist auch einer dieser Jestrals. Er ist aber kein Händler, sondern ein tapferer Warrior und guter Freund. Und seine Musik ist so geil. Geht nochmal wieder in eine ganz andere Richtung, wie ihr jetzt hören werdet. Ja, das war Monoko, sein Theme, wenn man so will. Ein ganz besonderer Charakter, den man später kennenlernt und der, wie schon erwähnt, einer der Jestrels ist. Und die Jestrels, die lernen wir schon vor Monoko eigentlich kennen. Sie sind überall in dieser Welt verstreut und sie haben verschiedenste Rollen. Sie haben ein eigenes Dorf, wo sie für sich sind. Dort lernt man mehr von ihnen kennen und auch mehr von ihrer Art zu leben. Es ist eine sehr martialische Art, aber doch Art zu leben, aber doch auch irgendwie eine, einzigartige, sagen wir mal. Und dieses Village ist so toll und ist so schön, dass ich mir direkt noch einen Song ausgesucht habe aus dem Village, und das ist der Song vom Jestral Merchant, also vom Händler, den wir im Village kennenlernen. Und der Song kommt dann auch immer wieder, wenn wir verschiedene Händler, Jestral Händler entdecken in der großen weiten Welt und sie dann herausfordern zum Kampf. Also sobald wir in die Kampfsequenz wechseln, haben wir diese Musik und sie ist ähnlich unterhaltsam und funky wie Monoko. Sowieso auch. Und wie alles Jestral bezogene. Das war Jestral Merchant vom Jestral Village, vom Soundtrack von Claire Obscure Expedition 33 von Lorien Testard. Und wir reihen uns aneinander in diesen langen Titeln, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass ich es noch erwähne. Und ich hatte jetzt nur die Chance nicht gehabt, es nochmal zu erwähnen, weil wir nicht die Lyrics oder die Vocal Performance mit drin hatten in den letzten Songs. Aber da ist sie jetzt wieder gewesen und diese Us, die kommen von derselben Person, die auch vor in Claire Obscure gesungen hat. Also alle Lyrics oder die meisten wurden performt von einer Sopranistin aus Frankreich. Wie soll es auch anders sein? Und das ist halt auch ein wichtiger Faktor für diesen Soundtrack und warum er so erfolgreich ist, diese fantastische Vocal Performance von Alice Duport-Percier. Und jetzt hat sie auch ihre Blumen bekommen und ich kann weiter im Programm machen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe eigentlich noch ganz viele Songs, wie das immer so ist, wenn ich hier vorbereitet komme. Aber die meisten habe ich schon gespielt, die ich unbedingt spielen wollte. Ein, zwei. Das Highlight für mich persönlich kommt gleich noch. Aber einige waren schon dabei. Go Blue ist für mich fantastisch. Und eins, was ich eigentlich absolut noch spielen muss, was ich wahrscheinlich schon hätte früher spielen sollen, aber die Jestrals haben mich entführt und haben mich dazu gezwungen, ihre Songs zu spielen. Ich kam nicht drum rum, noch einen zweiten Jestral-Song zu spielen, aber ich wollte euch natürlich auch zeigen, was so ein bisschen die Öffnung des Spiels ist, nämlich die World Map Musik, Kategorie. Und da ist dann halt auch die Möglichkeit einer Oberwelt. Das ist auch ein typisches Element von japanischen RPGs und somit auch ein bisschen von Claire Obscure, dass man in verschiedene Areale reinkommt, aber wenn man wieder rauskommt, ist man wieder in so einer Kontinentsicht, in der man von oben herabläuft und ein bisschen so makromäßig eigentlich zu groß ist für die Areale, die man dort beläuft, aber so ein bisschen um zu verdeutlichen, dass man dort große Wege hinter sich bringt. Und dort kann man auch auf Monster treffen und wenn man das tut, dann kommt die Musik Until You're Gone aus dem World Map Areal. The soundtracks. Ja, das war ein kleiner Einblick in die Welt, also die Oberwelt, wie man das in Videospielen oder wie ich das zumindest in meinem Freundeskreis immer im deutschen Sprachgebrauch genannt habe, als Oberwelt, wenn man zwischen Arealen größere Entfernungen hinter sich legen möchte. Und wir haben auch eine große Entfernung hinter uns gelegt. Ja, ihr merkt hier wieder, wie ich ja perfekt die Überleitung finde. Wir haben über 50 Minuten schon gefüllt mit dieser wunderbaren Musik, mit Claire Obscure Expedition 33 und dem Soundtrack. Und in all dieser Zeit habe ich eigentlich nur die ganze Zeit über mich darauf gefreut, endlich diesen Song zu spielen, den ich inzwischen rauf und runter privat höre, also abseits dieses Spiels, als ja Musik zum Duschen, Musik zum Wäsche aufhängen, was auch immer. Irgendwie hat sich dieser Song in meinen Kopf eingegraben als Ohrwurm. Und damit will ich auch die Stunde beenden. Deswegen, während ihr vorhin die dreiminütigen kleinen Versionen gehört habt, hören wir jetzt für diesen Song, wie soll es anders sein, wieder Jestrals, die Extended-Version. Und das ist die Jestral Summer Party. Und ja, ich sag Vorhang auf für diese Party. Kleiner Kontext vielleicht noch. Ich weiß, jetzt geht das natürlich auch wieder auf Kosten dieses Songs, denn der geht länger, als wir noch Zeit haben. Aber der ist auch ein bisschen sich wiederholend. Und ja, 10 Minuten ist vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen erzähle ich euch noch mal ganz kurz. Genau, die Jestral Summer Party ist Programm. Das ist ein kleines Bonus-Spielchen, was im Spiel noch vorhanden ist. Das sind die kleinen Beach-Partys, die die Jestrals haben, zu denen man von der Oberwelt, und so schlage ich wieder den Kreis zu, erreichen lassen. Und von da aus kann man dann auch kleine komische Aufgaben für die erledigen und kriegt dann am Ende kosmetische Objekte für die Charaktere oder so. Und eins davon ist das Hochklettern von Gebäuden, und das ist auch so eine Meme-Videospiel-Sache, dass Only Up und ähnliche Spiele auch als Rage Games betitelt. Diese Art von Klettern in diesem Spiel integriert ist und man theoretisch auch sich fertig machen kann mit dieser Art von Klettern. Ich habe da nicht so viel Spaß dran gefunden. Woran ich aber unendlich viel Spaß gefunden habe, ist die Musik in diesen Arealen. Und jetzt bin ich auch fertig mit Reden. Danke euch vielmals, dass ihr mit mir eine Stunde über dieses Spiel erfahren habt und diese Musik genießen durftet. Und wir hören uns jetzt endlich nach all dem Gelaber die Jestral Summer Party an.